Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Adaptive Agency Dialog. Das ist unser Web- und Podcast-Format von Askensio, bei dem wir mit Agenturinhabern, Gründern, Verantwortlichen aus dem B2B-Bereich sprechen. Mein Name ist Arne Tenzfeld, ich bin hier heute der Host und habe den Jörn zu Gast. Jörn ist nicht wirklich bei einer Agentur, sondern ich habe da gelesen, da geht es auch um Beratung. Und zwar ist es die NetLight Consulting GmbH aus Hamburg. Die ist auch schon seit 1999 am Start mit rund 2000 Mitarbeitern. Also das ist schon etwas größer als die Agenturen, auf die wir sonst üblicherweise gucken. Jörn, schön, dass du da bist. Stell dich gerne einmal kurz vor.
Ja, hallo Arne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, ich bin der Jörn, wie du schon gesagt hast, Engagement Manager bei NetLight. Ich komme ursprünglich aus Wolfsburg, habe dann in Berlin, England und Schweden studiert. In Schweden zuletzt mein Master in Entrepreneurship und Innovation gemacht. Und darüber kam dann auch die Verbindung zu NetLight. NetLight kommt nämlich ursprünglich aus Schweden, genau wie du gesagt hast, 1999 dort gegründet. In Hamburg sind wir jetzt seit 10 Jahren unterwegs und ich seit 7 lebe ich jetzt hier in der schönen Hansestadt. Ich liebe es, Menschen und Technologien zu verbinden. Auf LinkedIn habe ich mich auch Connector of Dots and People genannt, also thematische Verbindungen zu erkennen und aufzudecken, aber eben auch Menschen zusammenzubringen. Und mein Antrieb dabei ist, aus echter Zusammenarbeit nachhaltige Wirkung zu schaffen. Für Kunden, für Teams, aber auch für die Branche und Gesellschaft insgesamt.
Das ist super. Vielleicht noch ganz kurz eingeschoben, bevor wir weiter ins Thema einsteigen. Denn der Titel der heutigen Folge ist Trusted Advisor statt Dienstleister. Also was das Engagement heute wirklich ausmacht. Und das ist ein total wichtiger Punkt. Denn wir in unserer Agenturberatung nehmen häufiger in der letzten Zeit wahr die Signale, die nämlich genau in diese Richtung gehen. So verlängerte Werkbank sein, einfach nur Umsetzungspartner sein, so nach quasi Skript, das wird weniger und shiftet so ein bisschen, dass da eben diese Beratungskompetenz quasi mit reinkommt. Gerade mit dem Einfluss von KI, es wird versucht, Effizienzen quasi darüber zu heben. Dinge gehen schneller und man muss einfach sehen, wo man bleibt und da einfach sich als entsprechender Beratungspartner auch positionieren. Das habt ihr euch quasi auf die Fahnen geschrieben. Und ist durch deine Rolle als Engagement Manager ja durchaus total spannend. Erklär mal ein bisschen, was ist ein Engagement Manager und was macht das auch aus, gerade in diesem Umfeld, über das wir jetzt sprechen?
Genau, Engagement Manager. Also ich finde, wenn man das erstmal hört, dann ist das erstmal ein großes Fragezeichen. Gerade für Leute, die jetzt, glaube ich, auch nicht aus dem Projekt oder Sales kommen. Meine Mutter hat erstmal gedacht, ich arbeite jetzt als Verlobungsmanager. Das bin ich nicht. Also es hat nichts mit den Engagements an sich zu tun. Aber bei uns, bei NetLight, nennen wir unsere Projekte mit unseren Kunden Engagements. Und da kann man sich jetzt schon ein bisschen ableiten, also im Projektmanagement. Und wenn man den Rollentitel tatsächlich noch ein bisschen länger fasst, dann bin ich Engagement Manager und Engagement Search. Und jetzt verspielt man es, glaube ich, noch mehr. Also es ist eine Mischung aus Akquise, Sales, Account Management, Projektmanagement. Aber nichts davon wirklich klassisch, sondern alles ein bisschen weiter und anders gedacht. Und Trusted Advisor, wie wir ja auch schon gerade gehört haben, im Folgentitel, ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, der das hier einmal zusammenfasst. Denn ich probiere quasi die Schnittstelle zu sein zwischen unseren Kunden und unseren BeraterInnen, unserer Strategie, unser Tech und unser Delivery und probiere wirklich eine echte Partnerschaft zu leben. Also in meiner Rolle geht es wirklich darum, die Kunden ganzheitlich zu begleiten, vom ersten Kennenlernen bis hin zu wirklich verstehen, wo sie gerade stehen, was sie gerade brauchen. Sowohl auf unternehmerischer Seite die Leute kennenlernen, aber auch menschlich. Und dann, wenn wir dann gemeinsam eine Herausforderung identifiziert haben, dann eben auch eine passende Lösung zu finden oder Lösungsoptionen zu finden, die dann zu skizzieren, die dann zu organisieren, eben auch von unserer Seite und dann aufzusetzen, vertraglich, und dann auch das ganze Projekt, das ganze Engagement noch zu betreuen. Also wirklich eine langfristige Beziehung aufzubauen und wirklich Ownership für diese Kundenbeziehung und auch für das Projekt zu übernehmen, Co-Creation, Commitment und wirklich dann zu helfen, dass wir was liefern können und nicht nur beraten.
Das ist ein spannender Punkt, weil unsere Sicht der Dinge teilt sich so in drei Aspekte. Das heißt, der Ascensio-Blick ist auf die Delivery. Das heißt, wie wird ein Projekt abgewickelt? Mhm. Wie läuft quasi der ganze Projekt-Lebenszyklus, wenn man so will? Das heißt, alles, was nach Vertragsunterschrift kommt und wie läuft das? Und dann die Learnings daraus generieren und in letzter Instanz die Learnings zu nutzen, um vorne im Sales das zu verbessern. Und genau darauf will ich hinaus, zwischen Sales und der Delivery, da gibt's oftmals so ein gewisses Gap. Das bedeutet, da sind Menschen draußen, mhm. die sind die Frontleute, die sind draußen, die sind im Vertrieb, die versprechen manchmal große Dinge, bauen blumige Welten auf sozusagen für die Kunden, um sie am Ende zu gewinnen. Das ist gut und toll und das klappt dann auch. Schwierig wird es dann, wenn es eine ganz andere Mannschaft ist und andere Beteiligte ja in der Delivery, die dann sich möglicherweise damit ja umtun müssen, was vorne versprochen worden ist. Und dann kann es manchmal so ein Gap geben zwischen so Expectation und Reality. Das heißt, du bist, wenn ich das richtig verstehe und mal zusammenfasse, so eine Art Bindeglied dazwischen und hilfst auch von Vertrieb bis aber auch rein in Umsetzung zu begleiten und das möglichst reibungslos zu gestalten.
Genau. Ich bin die ganze Zeit dabei. Also bei uns gibt es eben nicht diesen Cut, jetzt hört Sales auf und jetzt fängt Projektmanagement an, sondern ich bin von vornherein dabei, probiere, wie eben schon gesagt, den Kunden richtig gut zu verstehen, die Herausforderungen richtig gut zu verstehen und dann hole ich mir die passenden Leute aus NetLight quasi dazu, die passenden ExpertInnen. Wir sind ja auch von unserem Service-Portfolio sehr weit aufgestellt, also wir können wirklich anhand der gesamten Wertschöpfungskette von digitalen Produkten und Services unterstützen, also sei es aus dem Hands-on-Engineering über Data, AI, IT-Management, Strategy, Design und so weiter. Also wir sind da wirklich sehr, sehr weit aufgestellt mit unseren 2000 Mitarbeitenden. Haben wir viele verschiedene unterschiedliche ExpertInnen und ich bin dann eben derjenige, der den Kunden am besten kennt, die Herausforderungen am besten kennt und dann sagen kann, okay, ich glaube, hier brauchen wir jetzt einen Solution Architect und einen Data Engineer, denn wir haben hier, glaube ich, das Problem der Migration. Und da, es gibt übrigens auch noch diese kulturellen Probleme, denn zwei Leute sind gerade aus dem Team gegangen und so weiter und so fort. Also ich kenne den Kunden, ich kenne die Projektlage am besten, holen wir dann den Support dazu. Mit den BeraterInnen überlegen wir dann, wie können wir das Projekt jetzt wirklich am besten schneiden, dass wir nicht nur liefern, sondern auch enablen. Und auch da, in diesen Gesprächen bin ich immer noch dabei, bin auch immer noch mit dem Kunden im Austausch und selbst wenn das Ganze dann startet, bin ich immer noch im Hintergrund tätig, schaue, dass es wirklich so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, schaue, dass der Kunde glücklich ist. Und selbst danach, wenn das Projekt vorbei ist, bin ich derjenige, der langfristig im Austausch bleibt mit dem Kunden und quasi wieder bereit ist, irgendwie zu unterstützen, wenn eine Unterstützung gebraucht wird. Und das Ganze probieren wir möglichst authentisch und genuine, wir nennen das Genuine Consulting, also wirklich echt zu machen, nur da zu unterstützen, wo es eben wirklich auch gebraucht wird.
Klingt ja alles fast zu gut, um wahr zu sein. Wenn ich das jetzt nochmal immer so ein bisschen referenziere auf Agenturen in dem, ich sag jetzt mal, kleineren Setup, irgendwas zwischen 20, 100 Mitarbeitende, da gibt es dann ja häufiger sowas. Es gibt die, wie ich schon sagte, den Vertrieb, es gibt vielleicht ein Customer Success Management, Projektleiter, die sozusagen die Projekte irgendwie betreuen. Das heißt, aus diesen Rollen, das womit man es am ehesten vergleichen kann, ist so Customer Success, aber eben viel mehr, weil du schon davor dabei bist und dann eben auch, ich weiß nicht, wie viel technische und auch Umsetzungsfähigkeiten bringst du quasi mit rein, weil das ist so eine Erfahrung, Customer Success Leute sind meistens die dann, wenn es in die Details geht, ja oft sagen, da muss ich erstmal wen holen, wie weit bist du da auch an den Lösungen quasi bei?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, erstmal kann man sagen, mein Team an Engagement Managern besteht mittlerweile auch schon aus 15 Leuten in Hamburg. Das heißt, wir haben ein recht großes Team und auch wir haben alle unsere unterschiedlichen Steckenpferde oder Stärken. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel die E-Commerce-Industrie, wo ich relativ tief drin bin, wo ich dann auch wirklich in die Gespräche mit reingehen kann. Und von einer Kompetenzebene komme ich eher auch aus einem Designumfeld. Also ich habe selbst mal in einer Ideation-Agentur gearbeitet. Das heißt, alles, was in Richtung Produktentwicklung, User Experience, User Research geht, da kann ich auch auf jeden Fall mitreden. Das heißt, jeder von uns hat da, glaube ich, auch nochmal so ein Steckenpferd, wo wir auch tiefer in die Materie mit einsteigen können und wo auch nicht. Aber das ist auch Teil unserer Rolle, eben nicht unbedingt in die Tiefe gehen zu können, aber dann eben die passenden Leute zu kennen. Und auf so einem allgemeinen Level können wir, glaube ich, alle ganz gut mitreden. Also wir sind alle im Engagement Management sehr interessiert an Technologie und Innovation und probieren uns da auch immer auf den neuesten Stand zu halten. Gerade mit AI natürlich nicht so einfach. Es entwickelt sich ja alles super schnell. Aber dann nehmen wir uns auch die Zeit im Team, uns weiter zu entwickeln, weiter zu bilden, um da irgendwie auch am Zahn der Zeit zu bleiben.
Jetzt haben wir das so, glaube ich, ganz gut umrissen. Und wie gesagt, es klingt alles ganz toll und ganz gut. Wo kommt jetzt quasi dieser Trusted Advisor Aspekt her? Also wo ist im Prinzip, wo würdest du jetzt beschreiben, wo ist der Wandel? Wo kommt jetzt diese Beratungsthematik quasi mit rein? Also wie äußert sich das und wie wird diese Beziehung aufgebaut? Was macht ihr da, was sich auch andere schauen könnten, in Anführungsstrichen, oder sich inspirieren lassen könnten? Wie schafft ihr diese Beziehung, um sozusagen diese Nähe und auch diese Insights denn durch quasi von den Kunden quasi zu generieren?
Ja, ich glaube, das schaffen wir unter anderem dadurch, dass wir ziemlich viel Ownership probieren zu übernehmen in dem Prozess. Also sobald wir ein erstes Verständnis haben von der Challenge, dann sind wir nicht die Leute, die einfach nur sagen, ah ja, okay, Amen, das setzen wir jetzt so um, sondern wir probieren dann auf Augenhöhe noch weiter reinzudrillen, weiter zu verstehen, wo könnte hier wirklich die Wurzel des Problems liegen und danach auch Herausforderungen offen anzusprechen. Und diese Herausforderungen sind oftmals vielleicht auch gar nicht technischer Kultur, sondern beziehen sich dann aufs Team oder auf Strukturen, auf die Organisation. Und da bringen wir eben auch einen Blick für mit. Jeder Netleiter oder Netleiterin hat eigentlich drei Kernwerte, die er oder sie mitbringen sollte. Das ist einmal eine Kompetenz in einem Gebiet. Es ist aber auch Kreativität und Business Sense. Und das wollen wir in alle Prozesse mit einbringen. Also eben auch die Kreativität, mal links und rechts zu gucken und eben auch zu überlegen im Business Sense, was ist jetzt hier der eigentliche Mehrwert, den wir damit generieren könnten. Und bringt es wirklich einen Mehrwert? Ne? Also das dann eben auch klar anzusprechen, weil wir haben auch öfters mal Kunden, die sich etwas überlegt haben und denken so, das wollen wir so umsetzen und dann eben zu sagen, nee, das macht aber nicht so Sinn. Das haben wir schon dort gesehen. Also da auch auf unsere Referenzen und auf unsere Schwarmintelligenz von unseren 2000 Mitarbeitenden zurückzugreifen und das dann eben auch ehrlich zu adressieren. Ich glaube, das kann erstmal für ein bisschen Reibung sorgen, aber ultimativ baut das eben Trust auf. Ne? Also wenn wir da Transparenz reinbringen, und eben auch Sachen ansprechen, die vielleicht auch mal unangenehm sein können.
Das heißt zusammengefasst, ihr kommt nicht direkt als People-Pleaser in ein Projekt, ihr werdet sozusagen nicht uneingeschränkt Pläne loben, Klammer auf, wenn sie nicht lobenswert sind, sondern ihr versucht, du hast gerade beschrieben, so tiefer reinzugehen, reinzudrillen, das Why irgendwie dahinter quasi zu verstehen. Und das kann dann in eine andere Richtung gehen und kann auch die Grundidee, wegen der ihr gegebenenfalls mal engagiert worden sind, ein Stück weit irgendwie verändern. Aber alles mit der Zielsetzung, da irgendwie ja zu der Essenz der Überlegung zu kommen.
Ganz genau.
Und die Überlegung, an die ich jetzt gerade hatte, ist, wie bereit sind da die Kunden? Also wie nimmst du das in der Praxis wahr? Wie gut klappt das oder wo sind da gegebenenfalls Reibungspunkte? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch erstmal ja ein Umgewöhnungsprozess ist bei Kunden. Die sind vielleicht gewöhnt, ich habe eine Agentur, die kommen, die rocken die Themen irgendwie runter und dann gehen sie quasi wieder. Und jetzt sagt ihr, nee, halt einen Schritt zurück, lass uns erstmal darüber sprechen.
Ja, ich glaube, das kommt ganz drauf an. Ich glaube, was da wiederum hilft, ist unser Ansatz, wirklich langfristige Beziehungen aufzubauen. Und wir fallen jetzt nicht so oft mit der Tür ins Haus, sondern das sind mehrere Gespräche, die da stattfinden und auch über einen längeren Zeitraum. Also jetzt von meiner eigenen Historie berichtet, ich habe Projekte gestartet, wo ich vorher mit bestimmten Leuten mehrere Monate oder Jahre im Austausch stand, einfach so, damit sie auch besser verstehen können, wer wir sind und wie wir arbeiten, wie wir wirklich auch helfen können. Und das sind dann nicht nur virtuelle Meetings, die ich mit den Leuten habe, sondern wir arbeiten tatsächlich auch sehr viel in Person, sehr lokal. Also einem Hamburger Standort. Das ist der Großteil unserer Kunden, auch wirklich hier in Hamburg sässig. Das heißt, man trifft sich dann auch in Person. Man geht mal zu denen ins Büro und probiert auch da zu verstehen, aber wie ticken die denn hier? Und andersrum eben auch. Der Kunde kommt dann auch mal zu uns. Oder vielleicht in dem Moment noch gar nicht Kunde, aber Soon-to-be-Kunde kommt zu uns. Oder auf Events. Man setzt also ganz viele Touchpoints, um sich erstmal besser kennenzulernen. Und ich glaube, in dem Prozess baut man dann eben auch das Vertrauen und das Verständnis auf, sodass es idealerweise dann gar nicht mehr so zu großen Fragezeichen kommt, wenn man dann mal Sachen challenged. Dann stößt man auf Verständnis, weil die dann eben mittlerweile schon verstanden haben, ach so, so macht NetLight das. Genau. Aber es gibt natürlich auch Prozesse, nenne ich die Abläufe jetzt mal, die schneller gehen, wo man dann vielleicht auf eine gewisse Skepsis trifft. Und dann braucht es vielleicht auch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit in einem größeren Pitch-Meeting. Das kommt schon vor, aber auch da, ich glaube, wenn man die Erwartungshaltung gut klärt und wenn wir eben einfach auch gut veräußern können, wie wir das in der Vergangenheit gut gelöst haben, sinnvoll gelöst haben und da quasi mit unseren Beispielen auch überzeugen können, dann wird uns auch oft ein Vertrauensvorschuss gegeben und in der Regel zahlt sich das ja dann auch aus für unsere Kunden.
Das heißt, mal weitergedacht, du hast es jetzt schön beschrieben, also da ist eine Langfristigkeit drin. Du hast davon gesprochen, dass es viele Touchpoints gibt über einen längeren Zeitraum, die Stück für Stück diesen Trust-Aspekt aufbauen. Würdest du so weit gehen, dass man dann, ich sage jetzt mal, drastisches Gegenteil, Cold Calling, wie gut passt Cold Calling, harter Outreach im Vertrieb dann zu dieser Trusted Advisor-Thematik? Versuch mal zu beschreiben, sind das Sachen, die sich dann per Definition quasi ausschließen? Weil wenn ich jetzt gerade an die aktuelle Zeit denke und an zum Teil die Situation, in der Agenturen stecken, die ja Schwierigkeiten haben, sozusagen sich über Wasser zu halten, Neukundengewinnung vielleicht nicht so einfach ist, dann greifen ja möglicherweise nach jedem Strohhalm und sagt so, jetzt muss ich halt einfach vorne im Vertrieb noch etwas mehr sozusagen den Hahn aufdrehen, ich muss noch mehr in den Outreach gehen, Leute ansprechen. Wie ist deine Einschätzung und auch die Erfolgschance sozusagen, wenn ich mich gleichzeitig als Trusted Advisor positionieren möchte? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele gerade umtreibt, weil das eine, was ich will, das andere, was ich dann aber mache, wie passt das zusammen? Wie würdest du das einordnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt in Bezug auf Cold Calls, ich glaube, da muss man unterscheiden, was ist ein Cold Call? Und ein Cold Call ist erstmal ein Tool, überhaupt eine Connection herzustellen. Und dann hat man vielleicht diese Connection hergestellt, aber sagt ja noch nichts über die Connection aus. Also ich glaube, man kann einen Cold Call machen mit der Intention, direkt etwas zu verkaufen. Das wäre, für uns ist das eher nicht der Weg. Das kann vielleicht für andere Produkte, die ein bisschen einfacher sind, funktionieren. Aber da wir ja auch an komplexe Herausforderungen arbeiten, ist das nicht unser Weg. Nichtsdestotrotz, Cold Calls oder LinkedIn Messages oder wie auch immer, können erstmal eine Verbindung überhaupt herstellen. Aber dann ist eben die Frage, welchen Ton setzt man in dem Cold Call? Will man hier direkt was verkaufen oder geht es auch da wieder eher darum, erstmal eine Connection aufzubauen? Zu verstehen, wen hat man denn da gegenüber? Macht es überhaupt Sinn, gerade zu sprechen? In welcher Situation befinden die sich? Wer sind wir? Was können wir bieten? Und genau, also ich will damit nur sagen, ich glaube, das grenzt sich gar nicht unbedingt voneinander ab, beziehungsweise grenzt sich ab in dem Sinne, dass es ein Tool ist. Aber wie man das Tool nutzt und wie man dann eben danach auch weitermacht, wenn diese erste Connection erstmal stattgefunden hat, ich glaube, da kommt der wirkliche Unterschied ins Spiel. Da kann man eben in die eine Richtung gehen oder in die
Ja,
andere.
finde ich total gut den Gedanke. Also kein Schwarz oder Weiß, sondern es depends, wie man so schön sagt. Genau, weil am Ende, genau, diese Chronologie von Touchpoints, die muss ja irgendwo starten. Und entweder habe ich vielleicht ein Event, auf dem man sich trifft, man wird auf irgendeinen LinkedIn-Beitrag aufmerksam oder vielleicht ist es das Telefonat, was aber dann der Anfang einer Serie von Touchpoints ist irgendwie. Dann schreibt man mal hier, dann schreibt man mal da, man sieht eine Nachricht bei LinkedIn, kommentiert hier und irgendwie baut sich da etwas auf und dann ist irgendwann, wie du eben sagst, dieser Weg zu Verständnis. Wie arbeitet man? Was ist der Fokus? Welchen Mehrwert kann man vielleicht bieten, sodass sich das quasi alles weitere draus irgendwie entwickelt? Ja.
Ganz genau.
Jetzt hast du ja aufgrund deiner Rolle und auch deinen sonstigen Aktivitäten auch noch eine zweite Dimension quasi, die du mit reinbringst. Und zwar mal von der Seite beleuchtet, Stichwort Fachkräftemangel. Ich war neulich auf einem Agentur-Event, da ist darüber gesprochen worden mit KI und Co. Ganz klare Sache, es wird versucht zu automatisieren, Dinge zu vereinfachen, effizienter zu machen und so weiter und so fort. Klammer auf, und man braucht weniger menschliche Ressourcen. In der Darstellung des Agenturgeschäftsführers war es aber tatsächlich auch so eine Notwendigkeit. Das heißt, man muss das machen, weil man zum Teil auch die Leute nicht hat. Also man macht aus der Not eine Tugend ein Stück weit. Heißt konkret, Leute zu gewinnen für die eigene Unternehmung, die an Bord bleiben, in die man investiert, die Teil des Teams sind, die sich quasi die DNA und die Firmenkultur sozusagen zu eigen machen, ist nochmal eine ganz eigene irgendwie Herausforderung. Jetzt hast du gerade von einem Team von, ich glaube, 15 Personen irgendwie gesprochen. Das heißt, da bist du auch in der Verantwortung. Welchen Stellenwert nimmt das ein und wie passt das auch zusammen tatsächlich mit dieser Trusted Advisor-Thematik oder kann sich das sogar gegenseitig verstärken?
Ja, genau. Also ich würde sagen, bei NetLight leben wir People Development mit einem Mindset, das bewusst Individuen und Individualität fördert. Unser Slogan ist Unleash Potential und das ist wirklich, was wir probieren. Also wir probieren das Potenzial aus jeder einzelnen Person, aus jedem einzelnen Netleiter rauszukitzeln. Und das Potenzial ist natürlich bei jedem komplett anders. Also jeder hat andere Stärken, jeder hat andere Interessen. Und das eben auch zu sehen, ich glaube, da haben wir Strukturen, die anders sind als in vielen anderen Firmen. Also es fängt damit an, dass wir wirklich Equity leben, verstehen, dass jeder und jede Person einen anderen Startpunkt hat und dadurch auch anderen Support braucht und vielleicht auch andere Tools, um dieses Potenzial zu entfalten. Das heißt, es gibt jetzt nicht so diesen einen klaren Karrierepfad, sondern jeder Netleiter hat eine individuelle Karriere und jeder Netleiter bei uns hat einen Mentor oder eine Mentorin, die dabei unterstützt, diesen Karrierepfad auszuarbeiten und Development Points quasi zu setzen. Und ich glaube, dadurch wird man bei NetLight schon mal ganz anders gesehen und auch geschätzt, weil man sich eben nicht in irgendwelche Raster schieben oder einfinden muss, sondern man merkt, okay, ich werde hier als Individuum geschätzt und ich kann mich so mit meinen Stärken einbringen und trotzdem Wirksamkeit für das Unternehmen bringen. Darüber hinaus arbeiten wir auch einfach viel mit Vertrauen, also eine Kultur, die einfach auf sehr viel gegenseitigem Vertrauen basiert und eben auch echte Ownership. Das bedeutet, dass jeder Netleiter für ein unterschiedliches Thema auch in die Leitung gehen kann. Also nur weil man jetzt länger dabei ist, heißt das nicht, dass man in allen Themen der Experte oder die Expertin ist, sondern jetzt gerade mit unseren neuen Talenten, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gekommen sind, die sind quasi schon unsere AI-Natives, also die haben das wirklich in der Universität wirklich von Tag 1 mitgedacht und das sind dann auch diejenigen, die dann für bestimmte Herausforderungen oder Fragestellungen gefragt werden oder die uns dann auch den Weg weisen können. Also da geht es eben viel darum, irgendwie zu schauen, wer bringt was mit an den Tisch und das ist eben unabhängig von Zugehörigkeit in Jahren. Und auch das, finde ich, das gibt eine Wirksamkeit und eine Wertschätzung, die ich vorher in anderen Unternehmen noch nicht erlebt habe. Und dann zu guter Letzt, Proximity wird bei uns auch sehr groß geschrieben. Also, dass wir wirklich viel auch zusammenkommen und einen Sense of Belonging kreieren wollen. Ich glaube, es gibt viele andere Beratungen, wo die BeraterInnen irgendwie Montag bis Donnerstag mit dem Flug irgendwie nach Frankfurt fliegen und alleine dann dort beim Kunden sitzen. Das ist bei uns nicht der Fall. Also natürlich gehen unsere Leute auch zum Kunden, aber es gibt immer ein Team im Hintergrund, es gibt immer Austauschformate zum Frühstück oder zum Abend, Events, sodass man wirklich merkt, hey, ich werde hier wertgeschätzt, ich kann mich vernetzen, ich kann von anderen lernen, aber ich kann eben auch mein Wissen weitergeben. Genau, und ich glaube, das sind so verschiedene Hebel, an denen wir dann ziehen, dass Leute wirklich langfristig Lust haben, bei NetLight zu bleiben und eben dabei auch wachsen. Mhm. Genau.
Ich glaube, ich hatte den Subtitel gesehen, DIE, also Diversity, Equity, Inklusion ist sozusagen ein Stichwort, was da reinkommt. Das heißt, jeder, egal welcher Couleur, wie auch immer, ist sozusagen, kann Teil davon sein. Du hast gerade schön beschrieben, diesen Wachstumspfad, Mentorship sozusagen. Jetzt ist die Frage, jetzt könnte sich ja der Agenturinhaber mit seinen 30 Mitarbeitenden die Frage stellen und sagen, naja, schön, dass ihr das macht in eurer Größenordnung, ihr gönnt euch das, ihr macht das. Was wären so Ideen, um es sozusagen mal auf so einen kleineren Scope irgendwie runterzubrechen? Das heißt, wenn du jetzt mit einem Agenturinhaber sprichst, der ist seine 15 Jahre im Business, hat seine 25, 40 Leute als Beispiel und denkt sich, das klingt alles toll, das möchte ich irgendwie auch. Was können da so Schritte sein, das auch irgendwie im Kleinen zu ermöglichen? Weil ich würde jetzt mal naiv behaupten, das muss ja auch im Kleinen funktionieren. Da musst du nicht 2000 Leute für haben, um Ideen davon auch umsetzen zu können, um eben die Mehrwerte davon nutzbar machen zu können.
Und NetLight war ja auch nicht immer 2000 Leute. Wir haben ja auch mit einem ganz kleinen Team 1999 angefangen. Aber es gab dann wirklich eine Zeit, ich weiß nicht genau, wann das war, irgendwann in den frühen 2000ern, wo wir zum Beispiel mehr Johanns bei NetLight hatten als Frauen. Und da ist uns dann aufgefallen, so, das könnte natürlich auch bedeuten, dass unsere Perspektiven und unsere Erfahrungen jetzt relativ homogen sind, relativ ähnlich sind. Und wenn wir hier in einer Welt arbeiten wollen, wo die Herausforderungen super komplex sind, dann würde uns das sicherlich sehr gut tun, wenn wir auch möglichst viele unterschiedliche Perspektiven haben, um auf diese Probleme zu schauen. Und ich meine, du weißt es sicherlich, da gibt es ja auch einige Studien, die zeigen, dass vielfältige Teams eben genau diese unterschiedlichen Perspektiven zum Tisch bringen. Das steigert dann Kreativität und die Lösungskompetenz. Und so hat NetLight dann schon ziemlich früh erkannt, wir müssen mehr Perspektiven an den Tisch bekommen. Und hat dann einen ganz klaren Fokus darauf gesetzt, erstmal mehr Frauen in die IT und zu NetLight zu bringen. Und da in diesem Fokus eben auch auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Maßnahmen bespielt, durch Events, durch Allyship, also den Männern irgendwie auch zu verkörpern, warum ist das wichtig und wie können wir uns jetzt auch verhalten und einsetzen, dass wir diese Gender Equity hinbekommen. Und dann eben aber auch im Recruiting da klare Ziele zu setzen. Und nach haben wir immer mehr Frauen dann irgendwie auch in die IT und zu NetLab bekommen. In Hamburg haben wir jetzt 41% Frauen an unserem Standort, was ja schon fast 50-50 ist. Und das merkst du, weil dann eben auch andere Themen Richtung Diversity und Inclusion mehr stattfinden. Und jetzt sind es eben auch andere Dimensionen, die auch noch viel mehr mitgedacht werden. Und das schafft eine Kultur, die nicht nur mehr Perspektiven an den Tisch bringt, sondern auch, wo Leute sich motivierter fühlen, wohler fühlen und dadurch auch effizienter arbeiten. Wenn man nicht das Gefühl hat, ich bin hier falsch am Platz oder ich muss mich verstellen, sondern wirklich mit dem wirklichen Ich zur Arbeit kommen kann, dann ist das super befreiend. Ich habe das selbst gemerkt, ich bin selbst queer, also bin mit einem Mann zusammen. Und ich hatte auch schon andere Arbeitgeber, wo ich diesen Teil von mir immer verstecken musste und mich anpassen musste. Und das hat mich in meiner Arbeit auch eingeschränkt, weil einfach sehr viel von meiner kognitiven Brain Capacity auch darauf bedacht war, ich muss mich hier verstecken, ich muss mich anpassen, ich muss anders wirken, als ich vielleicht eigentlich bin. Und das hat mich in meiner Arbeit gehindert. Und wenn du diese Barriers quasi abbaust, dann kann das wirklich auch zu einer Effizienzsteigerung führen. Und das sehen wir eben auch mit unseren diversen Teams. Und das sind eben auch Sachen, die wir gut zum Kunden bringen können. Genau, und man kann kleine Anfragen anfangen, um auf deine Frage zurückzukommen, aber erstmal so für eine gewisse Diversität zu sorgen und dann eben auch diese Diversität zu leben und inklusiv irgendwie zu arbeiten, dass sich die Leute wohlfühlen. Das ist, glaube ich, da der große Schlüssel zum Erfolg.
Ich schaue gerade nebenbei so ein bisschen auf die Uhr, um es so ein bisschen einmal so zu versuchen, zumindest einzuordnen. Wenn wir von Trusted Advisor hin zum Trusted Advisor, darum geht's, so rum ist die Richtung, vom einfach nur abarbeiten. Hat das irgendwie was mit Beziehung zu tun und Beziehung zwischen Menschen und einem Verständnis und so weiter. Von daher, jetzt im Vorgespräch fand ich es einfach so passend irgendwie, dass da Aspekte zusammenkommen, die im Endeffekt die Basis dafür legen, dass das sozusagen mehr gelebt werden kann. Und wenn ich jetzt so die paar Bullet Points irgendwie zusammenfasse, so als Takeaways irgendwie, dann würde ich ja zunächst einmal sagen und ergänze gerne, das Erste, was mir jetzt quasi in einem Gedächtnis geblieben ist, ist das ganze Thema einfach nicht Frequenz, aber irgendwie die Häufigkeit. Also es muss sicherlich mehrere Touchpoints geben, also eine Beziehung, und auch das Vertrauen entsteht ja nicht mit einem Fingerschnipp irgendwie. Das ist nicht eine tolle Marketing-Slide, das ist nicht irgendeine Marketing-Kampagne, sondern es sind irgendwie Begegnungen mit Menschen und auch sicherlich verschiedene. Du hast gesagt, ihr geht in Büros, ihr holt euch die Leute zu euch als Besucher, einen Blick hinter die Kulissen und so weiter und so fort, um eben Stück für Stück so, ja, die Art und Weise der Denke, des Umganges irgendwie so ein bisschen mitzugeben irgendwie, Klammer auf, was im späteren Prozess, das ist ja so unser Fokus, im Endeffekt Effizienzen hebt, weil es Missverständnissen vorbeugt. Das heißt, man hat so eine, wie sagt man so schön, Einwandvorbehandlung gemacht für die Dinge, die später wirklich teuer, teuer Geld quasi kosten können. Das umgeht ihr irgendwie alles. Was gibt's noch, was hast du noch im Kopf, was man quasi noch mitgeben kann? Gibt es noch einen Gedanke, wo du sagst, boah, das ist wichtig, das wäre so für den Start. Was kann man quasi morgen anders machen?
Ja, ich glaube, neben der Frequenz und den Gesprächen ist wirklich ein Interesse an den Leuten, an den Firmen, an den Herausforderungen, ein ehrliches Interesse einfach super wichtig. Und dafür muss man sich auch die Zeit nehmen, ne? Also nicht nur die Zeit im Sinne von, ich verfolge das Ganze jetzt über mehrere Jahre, sondern wenn man eben dann auch zusammen ist, dann auch mit Fokus da zu sein und aktiv zuzuhören, sich auch einfach erstmal ein bisschen zurückzunehmen und nicht direkt mit einer Salespeitsche oder dem Pitch irgendwie auffahren, sondern einfach erstmal zuhören. Was bewegt die Person? Wie fühlt die sich gerade? Und was könnte da vielleicht der Grund für sein? Super, jetzt kriege ich einen Anruf.
Kein Problem.
Entschuldigung. Nochmal einen Satz zurück. Genau, also ein ehrliches Interesse mitbringen, was bewegt die Person, was fühlt die gerade und was können da die Gründe für sein. Und sich da eben die Zeit für zu nehmen. Ich glaube, wir arbeiten alle in Berufen, wo es immer um schneller, besser, größer geht. Und da vielleicht auch manchmal einfach so den Gang ein bisschen zurücknehmen und einfach erstmal da zu sein und zuzuhören und eben auch eine menschliche Verbindung aufbauen, ne? Also es geht dann eben nicht nur darum zu verstehen, was jetzt genau das technische Problem ist, sondern eben auch die Person kennenzulernen. Denn das ermöglicht dann wirklich ein vollumfassendes Bild. Und wenn man dieses Bild hat, dann kann man eben auch gut mal links und rechts schauen und dann kann man eben auch outside of the box denken. Und ich glaube, das ist genau dieser Aspekt, der einen dann zu einem Trusted Advisor macht.
Perfekt. Ich hätte es nicht besser abschließen können. Jörn, hat mich mega gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Vielen lieben Dank dafür. Vielleicht noch für unsere Zuschauer und ZuschauerInnen, der kurze Hinweis. Ob ihr das jetzt bei YouTube seht, bei Spotify hört, Amazon Music, wo auch immer, ihr findet auf jeden Fall darunter den Link zu den Shownotes. Da ist noch einmal auch ein Wrap-up dessen, was wir hier besprochen haben. Da sind Links sowohl zu NetLight als auch zu Jörn. Ich glaube, ich darf an dieser Stelle sagen, dass du dich über Kontaktaufnahmen quasi freust. Also für alle, die dazu Fragen haben, wendet euch gern direkt an Jörn. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir machen, ich bin natürlich auch bei LinkedIn vertreten. Ja, wir freuen uns auf Kontaktaufnahme. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Jörn. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke dir auch. Danke, Arne. Wiedersehen. Tschüss.